5% der reichen Brasilianer besitzen gleich viel Eigentum als 95% der restlichen Brasilianer.
Dadurch, dass die Ausgangsbasis von vielen dieser jungen Leute keine gute ist, wie gesagt, von zu Hause keine gute Vermögensverhältnisse, wollen die. Die wollen aufsteigen, sie wollen etwas erreichen.
Vor allem steuerlich ist Brasilien, glaube ich, das komplizierteste Land der Welt.
Es ist ein sehr gespaltenes Land, wo es in zwei Extreme geht.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lookout, dem Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Mein Name ist Eva Weißenberger. Wir sprechen heute über Brasilien, ein Land, das weit mehr ist als Amazonas, Samba und Copacabana. Es ist reich an Rohstoffen, die weltweit für die Digitalisierung und Energiewende gebraucht werden. Die Brasilianerinnen und Brasilianer sind gut ausgebildet. Über das Staatenbündnis BRICS des globalen Südens gewinnt Brasilien an geopolitischer Statur. Doch die Wirtschaftsentwicklung gleicht einer Achterbahnfahrt und die enormen sozialen Gegensätze im Land sorgen immer wieder für Probleme. Darüber spreche ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute im Studio begrüßen zu dürfen, den Unternehmer Hans-Peter Schöll. Er war mehr als 10 Jahre lang als Unternehmer eben in Brasilien tätig. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Und ich begrüße Günter Sucher, meinen Kollegen aus Sao Paulo. Er ist der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte für Brasilien. Schön, dass du zu uns nach Wien gekommen bist.
Ja, grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Schöll, Sie haben 2012 in Brasilien ein Self-Storage-Unternehmen gegründet. Warum ausgerechnet Brasilien?
Ja, das hat eine längere Vorgeschichte. Ich habe meine Frau 2003 in Norwegen, eine Brasilianerin, bei einem Masterstudium kennengelernt. Wir sind dann über den Stopp New York, 5 Jahre New York, nach Brasilien gekommen, 2009. Und so hat sich das entwickelt. Wir wollten eigentlich 3-4 Jahre in Brasilien bleiben und 10 Jahre später eine Firma, 3 Kinder und 2 Wohnungen haben wir es dann wieder zurück nach Wien geschafft.
Und das klingt ja eigentlich sehr erfolgreich, weil wenn Sie sagen, 10 Jahre haben Sie da ein Unternehmen aufgebaut, das sehr gut lief, warum dann wieder zurück nach Österreich?
Es hat mehrere Gründe gegeben. Erstens habe ich das Glück, ein lokales, regionales Bauunternehmen von meinen Eltern zu übernehmen. Zweitens sind die Kinder mit 6 Jahren, die größte war das dann die Schulzeit. Und drittens, nach 10 Jahren Brasilien, wir können da nicht noch genauer drüber sprechen, war die Aufopferung und die harte Arbeit und die Herausforderung dann genug. Und ich dachte mir, ich suche mir etwas Neues in Österreich. Und das war dann der richtige Zeitpunkt.
Okay, also über die Chancen und aber auch die Schwierigkeiten, denen man dort begegnet im Geschäftsleben, werden wir dann noch genauer sprechen. Zuerst einmal aber die Frage an Sie, Herr Sucher, wie kann man sich denn den Business Vibe, wenn ich das so sagen darf, in Sao Paulo vorstellen?
Ja, Brasilien hat sich ja eigentlich nach der Covid-Krise sehr rasch wiederholt. Die Wachstumsraten waren 3% jedes Jahr und auch die Prognosen für heuer sind in den letzten Monaten wieder nach oben korrigiert worden. Das heißt, wir sprechen wieder von 3%. Das heißt, grundsätzlich schaut es gut aus. Die makroökonomischen Daten sind soweit okay, bis auf die Staatsverschuldung. Das ist der große Pferdefuß derzeit in Brasilien. Aber der Wirtschaft geht es gut und auch für österreichische Firmen sehen wir nach wie vor gute Geschäftschancen.
Also wir haben jetzt gerade gehört, der Wirtschaft geht es jetzt eigentlich gut in Brasilien, aber in unserer ersten Folge dieser Staffel Lateinamerika haben wir gehört, dass in Brasilien die Wirtschaft wirklich einer Achterbahnfahrt gleicht. Bis 2016 war es wunderbar und dann kamen die Olympischen Spiele, eine internationale Blamage, wo man gesehen hat, dass vieles doch nicht funktioniert und die Wirtschaft ist wirklich eingebrochen, hat sich quasi halbiert. Wie haben Sie das damals als Unternehmer erlebt?
Ja, genauso dramatisch. Das ist sicherlich ein Problem für Unternehmer in Brasilien, dass die Planbarkeit eigentlich nicht vorhanden ist. Ein Businessplan über 2 Jahre ist sozusagen irrelevant. Auch von den Tagesabläufen kann man da schon fast drüber sprechen, dass das fast nicht planbar ist, denn Besprechungen fangen verspätet an, Viertelstunde, halbe Stunde ist fast normal, dauern statt 1 Stunde auf einmal 2 Stunden. Das heißt, die Planbarkeit fehlt hier. Das ist natürlich problematisch, wenn man ausländische Investoren auch hat, so wie es bei mir der Fall war, und man Projektionen abgeben muss. Im Fall von 2016 hat sich das stark auch ausgedrückt bei wieder hohen Zinsen. Ich habe meinen Fonds bekommen, meinen Immobilieninvestmentfonds, und da waren die Zinsen bei 7%. Ein Jahr später, 1,5 Jahre später, waren sie bei 14%. Also da steht man dann natürlich vor Herausforderungen, die man in Österreich in so einem Ausmaß nicht kennt. Es war natürlich dann auch politisch sehr schwierig, sich auszurichten. Viele Regeln, in Brasilien gibt es den Ausdruck, dass gestern ist nicht einmal sicher, denn viele Regeln werden rückwirkend umgeändert. Das heißt, wir haben einen Fonds mit amerikanischen, mit europäischen und brasilianischen Rechtsanwaltskanzlei aufgestellt, optimiert. Ein Jahr später könnten wir das ganze Konstrukt wieder wegwerfen, weil die Regelungen rückwirkend geändert worden sind. Das ist natürlich für internationale Investoren und auch für Unternehmen sehr zermürbend. Und da kommt es eben dann wirklich aufs Unternehmertum drauf an und Flexibilität zu zeigen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken.
Das Interessante ist, das macht aber auch die Brasilianerinnen und Brasilianer sehr resilient und auch die Volkswirtschaft sehr resilient, weil auf der anderen Seite zum Beispiel hat sich Brasilien dann nach diesem Drama, nach den Olympischen Spielen von Covid wiederum extrem rasch erholt. Und 2021 wuchs die Wirtschaft schon wieder um 4,6%. Jetzt gibt es seit Anfang 2023 den neuen alten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, genannt Lula. Und der hat jetzt ein sehr starkes Investitionsprogramm auf die Straße gebracht. Also er investiert in sozialen Wohnbau, Verkehrsinfrastruktur, Abwasser, Energieerzeugung. Bringt Lula Brasilien damit jetzt wieder auf die Überholspur?
Ja, es ist eigentlich erstaunlich, in kurzer Zeit Lula doch einige Reformbewegungen und eben auch Investitionsprogramme auf den Weg gebracht hat. Neben diesem Investitionspaket hat er es geschafft, eine Steuerreform auf den Weg zu bringen, was ihm kaum einer zugetraut hat. Die Vorgängerregierungen haben jahrelang damit gezögert und es nicht geschafft. Also da muss man Lula eigentlich Lob aussprechen. Und das Zweite, was man Lula zugutehalten muss, er hat es auch geschafft, das Image des Landes international wieder zu verbessern. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, er spricht mit allen, hat Dialog sowohl mit China, mit USA, auch Russland, vor allem auch mit den Nachbarländern. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass Brasilien wieder stärker in den Blickpunkt der internationalen Öffentlichkeit geraten ist.
Zu dieser geopolitischen Positionierung kommen wir gleich noch ein bisschen zu diesem Präsidenten. Er war eben schon zweimal davor Präsident, hatte schon zwei Amtszeiten, und zwar zwischen 2003 und 2011. Sie haben ja Geschäftspartner, Sie haben Bekannte in Brasilien, Ihre Familie, also Ihre angeheiratete Familie in Brasilien. Wie ordnen die denn seine Politik ein?
Es ist auch ein sehr gespaltenes Land, wo es in zwei Extreme geht. Präsident Lula, so wie er genannt wird, Lula, ist auf der linken Sphäre natürlich angesiedelt und Bolsonaro ganz auf der rechten Seite. Viele von meinen Bekannten haben gesagt, ich wähle das kleinere Übel. So weit ist es gekommen. Lula hat einen hohen Beliebtheitswert bei Unternehmen, sehr unterschiedlich. Die elitären Unternehmer, Banken sind eher Lula-freundlich. Viele Unternehmer sind eher Lula sehr skeptisch gegenüber.
Und warum die Banken Lula freundlich, wie Sie gerade gesagt haben, ist ein Linker. Wie passt das zusammen?
Hier, weil es eben, man sagt, man macht sich die Geschäfte untereinander aus und sehr große Familien und Firmen und Banken profitieren eigentlich von einem guten Kontakt zu der linken Regierung. Das wird nachgesagt, das hört man. Und wie gesagt, kleinere Unternehmen sehen hier eigentlich in der Präsidentschaft von Lula eher einen Stein in den Weg gelegt und Sie stehen dem eben negativ gegenüber.
Sie haben vorher schon angesprochen, eben, dass Lula auch international Brasilien wieder stärker positionieren möchte. Brasilien ist eben Mitglied des Staatenbündnisses BRICS, das ist das Bündnis des globalen Südens, und die Gründungsstaaten sind, wie das der Name schon sagt, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zeigt dieses BRICS eigentlich hier Wirkung oder ist das nur Lula? Oder anders gefragt, läuft China auch in Brasilien, Europa und den USA jetzt schon den Rang ab?
Ja, BRICS ist natürlich eher so ein Mantel für die Bestrebungen des globalen Südens, sich stärker zu positionieren gegenüber dem reichen Westen, sage ich jetzt einmal. Und da ist Lula der große Vorsprecher, nicht? Er propagiert auch die Idee, dass der reiche Westen stärker beitragen sollte finanziell zum Klimaschutz. Also das sind Ideen, die stark auch von Lula kommen. Die Tatsache, dass China in Südamerika und speziell auch in Brasilien immer stärker wird, hat vor allem auch den Hintergrund, dass der Handel in den letzten 20 Jahren zwischen Brasilien und China sehr, sehr stark zugenommen hat. China ist inzwischen bei Weitem der größte Handelspartner, sowohl export- als auch importseitig. Was hat jetzt weniger mit BRICS zu tun, sondern einfach mit der Entwicklung der Handelsströme? Brasilien liefert sehr viele Rohstoffe und Lebensmittel nach China und importiert sehr viele Elektronikprodukte und Maschinen aus China.
Und wir haben es ja auch in den bisherigen Folgen dieser Staffel schon besprochen. Eigentlich sollten wir ja zumindest kulturell viel besser mit den Brasilianern können als zum Beispiel die Chinesen. Wie haben Sie das erlebt? Hat man da einen gewissen Vorteil durch die kulturelle Nähe? Immerhin ist ja Portugiesisch eine europäische Sprache und keine asiatische Sprache. Und sind Ihnen im Geschäftsleben auch schon überall die Chinesen begegnet?
Nein, das ist interessant, wie sich das jetzt entwickelt hat. Immobilienbereich, Immobilieninvestment oder Real Estate Development Bereich hat man zu meiner Zeit mit den chinesischen Investoren eigentlich keinen Kontakt gehabt. Eher eine größere Nähe zu den amerikanischen, kanadischen Pensionsfonds und auch den europäischen Fonds. Die Frage ist zu den kulturellen Unterschieden, das ist sehr tückisch. Man glaubt, dass Europäer durch die europäischen Wurzeln, durch die Kolonialmacht, durch die Sprache, durch die Religion, dass man hier eigentlich sehr schnell sich einfindet und dann merkt man, dass es doch kein südeuropäisches Land ist wie Spanien oder Italien und dass es hier doch tiefgreifende Unterschiede gibt. Mhm. Vor allem, wie man Probleme angeht, wie man Probleme löst, das elitäre System kommt wahrscheinlich noch, also kommt von der Kolonialmacht noch, dass es aristokratische, wohlhabende Familie gegeben hat. Und das ist jetzt auch noch sehr in Brasilien verbreitet, dass sich eigentlich die Pyramide sehr, sehr spitz ist. Und hier muss man eigentlich mit zwei Welten leben. Die eine Welt ist eine Geschäftswelt, die hochprofessionell ist, super strukturiert, gut vernetzt, international, in Sao Paulo, in den Städten vertreten, Banker, die im Ausland studiert haben, Investoren, die weitblickend sind. Und dann gibt es vom neuen hochmodernen Bürobau geht man runter und man kauft sich von einem in der Schattenwirtschaft stehenden Maisverkäufer einen Maiskolben auf der Straße und steht vor einer Baustelle, die die halbe Straße blockiert und keine Genehmigung hat und keine Schilder hat. Also da treffen zwei Geschäftswelten aneinander.
Und mentalitätsmäßig hatten Sie ja den Vorteil, Ihre Frau schon aus Norwegen zu kennen und in New York mit ihr schon ein bisschen gelebt zu haben. Worauf muss man da achten? Was ist da ähnlich mit uns und worauf muss man sich einstellen, was schwierig ist vielleicht für Mitteleuropäer?
Ja, wir Österreicher haben sicherlich auch ein Problem, wenn man nach Spanien oder Italien geht. Hier gibt es schon die ersten, glaube ich, Barriere. In Brasilien ist das natürlich so sehr ähnlich. Ein Beispiel nur, ich habe mein Investmentprojekt präsentiert, verschiedenen Investoren in Brasilien und es war sehr positiv, das Gespräch. Ich habe Zustimmung bekommen, bin nach Hause gekommen, habe mit meiner Frau gefeiert, habe mir gedacht, ja, ich habe meinen ersten Anchor-Investor an der Hand. Eine Woche später habe ich ein Follow-up-E-Mail geschrieben und man hat nie wieder von diesen Investor gehört. Also das Nein-Sagen, was uns Mitteleuropäer sehr normal erscheint.
Also uns kommt ein Nein leichter über die Lippen.
Sozusagen gibt es in Brasilien nicht, im privaten und im wirtschaftlichen Bereich. Das ist eine große Schwierigkeit, wenn man nie genau weiß, wo stehe ich jetzt. Das heißt, es braucht mehr Gespräche und da kommen wir schon zum zweiten großen Unterschied. Brasilianer, es dauert einfach alles viel länger. Es muss über persönliche Beziehungen gehen, es muss persönliche Sympathie zwischen dem Investor und dem Entwickler entstehen. Diese Sympathien müssen aufgebaut werden. Die Brasilianer sind auch sehr, ich sage einmal, touchy. Wenn man in ein Meeting reingeht, gibt man die Hand, umarmt man sich. Also man ist sehr, sehr oft persönlich. Man muss sich wirklich persönlich sehr aneinander schmiegen, sage ich in verschiedensten Formen, sprichwörtlich. Und danach kann man versuchen, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, dauert aber viel länger. Es dauert viel länger, sich näher zu kommen, es dauert viel länger, was der Gegenüber wirklich erwartet, welche Investmentrenditen er sich erwartet. Und von dem her muss man sagen, das ist bei uns natürlich im Geschäftsleben ganz anders auch.
Für all diese Probleme gibt es ja die Außenwirtschaft Austria zum Glück in Sao Paulo, die eben heimische Unternehmen berät, wenn sie in diesen Markt eintreten wollen. Was begegnet Ihnen denn da für Probleme? Worüber klagen die Mitglieder, wenn sie eben in diesen Markt eintreten wollen? Oder worüber freuen Sie sich auch?
Wir haben schon ein bisschen gehört, also ich sehe auch das Hauptproblem in der Bürokratie in Brasilien, die Ihnen überall begegnet. Und speziell, wenn es darum geht, Waren einzuführen nach Brasilien. Da haben Sie eine ganze Latte von Vorschriften, vor allem auch steuerlich ist Brasilien, glaube ich, das komplizierteste Land der Welt.
Wenn man eine Ware gibt es ja jetzt eigentlich eine Steuerreform, die dem Abhilfe schaffen sollte.
Abhilfe schaffen, wird aber erst in Stufen umgesetzt. Also es dauert, glaube ich, insgesamt 10 Jahre, bis das wirklich umgesetzt wird. Eine Zeit lang wird das sogar parallel laufen, das wird die Sache noch komplizierter machen. Aber jedenfalls, es gibt 5 verschiedene Importabgaben, die man erst einmal kalkulieren muss, zum Teil auch sogar regionale Importabgaben, also höchst kompliziert. Und das ist ja auch unser Job dann, die österreichische Firmen diesbezüglich zu beraten und zumindest einmal ungefähr auszurechnen, was es kosten wird an zusätzlichen Abgaben. Also das ist eine der größten Hürden für Neuankömmlinge. Dazu kommt eine allgemeine Bürokratie, wie gesagt, auch bei den Zollbehörden. Man muss die Ware registrieren lassen, speziell im Bereich Lebensmittel und Pharma. Also der Staat ist nicht ganz einfach für österreichische Unternehmen in Brasilien.
Umso bemerkenswerter, dass Sie es 10 Jahre geschafft haben, dort erfolgreich zu sein. Hut ab. Und wir wollen aber jetzt nicht nur heimische Unternehmen abschrecken, davon in den brasilianischen Markt zu gehen, denn eigentlich der Sinn unseres Podcasts ist ja, ihnen Mut zu machen, und da kann man ja mal auf die Vorteile Brasiliens zu sprechen. Brasilien ist an und für sich ein extrem reiches Land, reich an Rohstoffen. Also es gibt Lithium, Nickel, Kupfer, Eisenerz, Edelsteine, Erdöl und Erdgas. Also eigentlich alles, was die Welt derzeit braucht, kann Brasilien diesen Rohstoffreichtum auch in Real oder in Dollar ummünzen?
Ich denke schon, und vor allem, man darf nicht vergessen, Brasilien ist in einer hervorragenden geostrategischen Lage derzeit. Also Brasilien ist weit weg von China, weit weg von Russland, weit weg von Israel. Und ich glaube, mittelfristig wird die internationale Wirtschaftswelt immer stärker nach Brasilien schauen. Rohstoffe noch und nöcher, Lebensmittellieferant. Brasilien ist der größte Exporteur von Rindfleisch, von Geflügelfleisch, von Mais, von Kaffee, von Zucker, von Orangensaft. Also ein Reichtum an Ressourcen. Und ich glaube, Brasilien ist da in einer wirklich sehr guten Lage, mittelfristig auch wirklich Kapital zu schlagen aus dem Reichtum.
Und man muss dazu sagen, Sie sind ja auch sehr stark im grünen Bereich, grüne Energie und so weiter. Da ist auch das Land klimatisch sehr begünstigt. Was gibt es denn da zu wissen?
Ja, Brasilien hat derzeit schon, glaube ich, 80% der produzierten Elektrizität ist grüner Strom, Wasserkraft sehr stark, aber jetzt auch Zukunftsthemen wie grüner Wasserstoff. Da gibt es einige aufsehenerregende neue Projekte. Brasilien hat die besten Voraussetzungen für Windkraft, vor allem im Nordosten des Landes, und auch in Solarenergie wird sehr viel neu investiert.
An der Stelle erkläre ich wieder kurz, was grüner Wasserstoff ist. Das ist Wasserstoff, der durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt wird, wobei erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie eingesetzt werden. Daran ist, haben wir gerade gelernt, Brasilien sehr reich. 80% wird schon so hergestellt, und dieser Prozess produziert kein CO2, und deswegen ist das eben die umweltfreundlichste Energie, die man nur haben kann.
Genau, und da gibt es eben sogar ein Projekt schon, wo vom Nordosten von Ceará, also grüner Wasserstoff, dann nach Europa, nach Kroatien geliefert werden soll und von dort dann nach Zentraleuropa bis nach Deutschland geliefert werden soll.
Vielleicht nur zum Ergänzen, was für mich als Unternehmer, Lokalunternehmen in Sao Paulo wichtig war: der Riesenvorteil von Brasilien ist natürlich der enorme Binnenmarkt mit 220 Millionen Einwohnern. Es ist unglaublich, wenn man ein Produkt definiert und es schafft, die ganzen Steuerhürden und Bürokratie zu überwinden, und man findet einen Absatzmarkt, ist der enorm. Das ist ein Riesenvorteil, und genau sowas in meinem Bereich mit Self-Storage, das ist ein relativ neuer, in Amerika schon altbekanntes Produkt, eine Lösung für Lagerabteile, in Österreich jetzt auch schon mehr bekannt, aber in Brasilien waren wir Vorreiter. Der Vorteil ist die demografische Struktur in Brasilien. Die Brasilianer sind, glaube ich, im Schnitt um die 30 Jahre alt, sind sehr rezeptiv für neue Produkte, für neue Lösungen. Im Gegenteil zu Österreich natürlich, hier funktioniert vieles, hier ist man eher
dann veränderungsresistent, wenn man sagt, es hat doch eh schon gut funktioniert. Wenn genau. Wo was nicht gut funktioniert, dann sagt man, so neue Lösung, nehme ich.
So ist es. Ja. Und man kennt ja das Sprichwort, wo Probleme, dort Chancen. Und dadurch, dass in Brasilien vieles nicht funktioniert, ist die Bevölkerung sehr rezeptiv für neue Lösungen. Speziell, wenn die Lösung dann einen amerikanischen oder europäischen Touch hat, mit einem europäischen oder amerikanischen Namen. Hier sehe ich natürlich den Riesen Vorteil von den Brasilianern. Und hier ist natürlich die Wirtschaftskammer sehr, sehr hilfreich, in einen großen Markt gleich einsteigen, ein urbaner Markt. Das ist Sao Paulo mit seinen 20 Millionen. Man kann dort ein Produkt testen. Man braucht dort keine großen Distanzen. Man hat dort alles vor Ort, ein hochdynamischer Markt. Und wenn das dort funktioniert, dann kann man natürlich auf das ganze Land sich ausstrecken. Und das ist ein Riesenvorteil.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Durchschnittsalter 30 Jahre, also es gibt sehr viele junge Menschen, und die sind zudem noch sehr mobil. Laut Umfragen können sich 4 von 10 jungen Menschen vorstellen, auch das Land zu verlassen und anderswo zu arbeiten, ins Ausland zu gehen. Gibt es da für uns Chancen, Arbeitskräfte zu gewinnen? Denn Europa leidet ja unter einem großen Arbeitskräftemangel.
Ja, Brasilien ist ja ein Fokusland der sogenannten IFO-Fachkräfteinitiative der Wirtschaftskammer Österreich. Und ja, wir sehen da gute Chancen, vor allem in den Bereichen IT, Software, aber auch Ingenieurwesen, im Pflegebereich, Krankenpflegebereich, aber auch im Bereich Gastronomie. Und Hotellerie, da gibt es übrigens auch ein schönes Erfolgsbeispiel. Ein Tiroler Recruiting-Unternehmen hat sich da seit 2-3 Jahren in Brasilien eine Basis geschaffen mit einem lokalen Partner und bringt jetzt regelmäßig brasilianische Köche nach Tirol, weil dort großer Mangel besteht eben an solchen Fachkräften. Und das Interessante dabei ist, die bleiben auch gerne.
Und fließt auch ein bisschen brasilianisches Flair in die Tiroler Küche ein?
Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft auch Feijoadas in Tiroler Hotels geben wird. Wird den Österreichern schmecken. Also es ist eine Win-Win-Situation im doppelten Sinne.
Ich glaube, wichtig ist, dass die Brasilianer, das muss man immer im Auge behalten, gerne unter sich sind. Also wenn man Arbeitskräfte raufholt, sollte man das immer in einer Gruppe machen. Sie verbringen gern Zeit miteinander, beziehen sich
auf. Man darf sie nicht in ein finsteres Kammerl sperren alleine. Das würde nicht funktionieren.
Das auf alle Fälle. Und der Vorteil ist, in meiner Firma war ich der Älteste. Meine Belegschaft war sehr arbeitswillig. 5 Uhr aufstehen, 2 Stunden Verkehr, um um 7 Uhr im Büro zu sein. Lange, lange Arbeitszeiten und dann um 7 Uhr am Abend wieder. Die Rush-Hour in Brasilien geht von 5 Uhr am Nachmittag bis 8 Uhr am Abend, 9 Uhr am Abend. Also das breitet sich ein wenig aus. Alleine die Arbeitszeit in Brasilien ist 44 Stunden. Und dadurch, dass die Ausgangsbasis von vielen dieser jungen Leute keine gute ist, wie gesagt, von zu Hause keine gute Vermögensverhältnisse, wollen die. Die wollen aufsteigen, sie wollen etwas erreichen. Also hier kann ich mir schon vorstellen, wenn man hier eine gute Brücke nach Österreich macht, dass hier Interesse besteht. Der Nachteil ist bei so jungen Arbeitnehmerstruktur sehr ungeduldig. Nach 2-3 Jahren wollten alle schon Betriebsleiter werden und CFO werden und der Aufstiegsdrang ist sehr groß. Und zweitens sind sie natürlich dann sehr sprunghaft. Also hier ist das natürlich ein Problem. Aber sonst muss man sagen, dass das für Österreich sicher eine Quelle ist für talentierte Arbeitskräfte.
Es gibt noch eine interessante Verbindung, zumindest zum deutschsprachigen Raum, mit Brasilien. Man findet dort sehr viele deutschsprachige Namen. Also man denke nur an das Supermodel Giselle Bündchen. Und ich habe jetzt gerade unlängst ein Feature auf Ö1 gehört. Vor genau 200 Jahren, das jährt sich heuer, sind die ersten armen Bauern aus dem Rheinland und aus der Pfalz in Deutschland ausgewandert nach Brasilien. Später kamen immer mehr deutschsprachige Menschen und die letzte große Gruppe, die kam, das waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Niederlage Deutschlands, dass osteuropäische Deutschstämmige vertrieben worden sind und eben auch nach Brasilien gegangen sind, darunter natürlich auch Nazis, darunter natürlich auch Kriegsverbrecher, die dann da untertauchen wollten, aber natürlich nicht alle. Spürt man dieses deutsche Erbe noch in Brasilien?
Also die deutsche Community ist auch in Sao Paulo sehr groß. Die deutsche Außenwirtschaft hat eine starke Vertretung und ich war auch hier involviert in verschiedenen Netzwerken. Das geht Hand in Hand mit der österreichischen Wirtschaftskammer. Wobei man sagen muss, die deutsche Auswanderung hat sich sehr stark auf den südlichen Teil von Brasilien konzentriert. Das heißt, in São Paulo ist es nicht so präsent. Natürlich gibt es hoch und tief hoch und tief ein großes Bauunternehmen oder Volkswagen. Diese Firmen sind omnipräsent, ja, aber von der deutschen Kultur her ist das eher abgeschottet im Süden.
Man muss sogar das zweitgrößte Oktoberfest weltweit findet in Süden Brasiliens statt.
Ja, ich war noch nie am Oktoberfest, vielleicht sollte ich es einmal in Brasilien
schaffen. Ich glaube, 40% der Bevölkerung in Südbrasilien ist deutschstämmig. Also das ist natürlich über mehrere Generationen, aber dort findet man natürlich schon ein reiches Erbe an deutscher Kultur.
Vielleicht noch einzuschmeißen, dass Brasilien natürlich ein riesiges Land ist und mein Eindruck war, dass man dieses Land in verschiedene Kulturen aufteilen könnte. Man muss sich den Nordosten vorstellen, sehr bevölkerungsreich, jedoch nahe am Äquator, ein sehr beständiges Wetter, eigentlich ein never-ending summer sozusagen, ganz andere Kultur als im Süden, eher eine deutsche Kultur organisiert, ganz, ganz andere Herangehensweise auch an Lösungen. Das heißt, hier gibt's im Binnenmarkt schon sehr viele Unterschiede auch, die man auch beachten muss, wenn man Produkte oder vertreibt und ein neues Unternehmen aufbaut.
Und es gibt eben nicht nur diese Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden, sondern es gibt auch innerhalb der Bevölkerung, haben wir jetzt schon durchklingen gehört, sehr große Unterschiede, was die Bildung betrifft, was Einkommen und Vermögen betrifft. Also da klafft die Gesellschaft sehr auseinander. Warum eigentlich? Wie hat sich das gebildet und was wird dagegen getan?
Ja, man muss sich das vergegenwärtigen, nicht? Also, es gibt schöne Zahlen und Statistiken. 5% der reichen Brasilianer besitzen gleich viel Eigentum als 95% der restlichen Brasilianer. Also, sehr ungleich verteilt. Es ist ein bisschen ähnlich als in vielen anderen Entwicklungsländern. Der Reichtum ist in Händen von großen Unternehmerfamilien, die über Generationen hinweg sich den Reichtum aufgebaut haben. Und da ist es halt schwer, auch aus politischer Sicht eine Änderung herbeizuführen. Und auch Lula, der ja, wie gesagt, ein Vertreter der linken Regierungspolitik ist, tut sich da schwer, da deutliche Änderungen einzuleiten.
Und wächst aber auch eine Mittelschicht heran oder ist es wirklich sehr polarisiert?
Es gibt eine Mittelschicht, die auch wächst, aber ist natürlich im Vergleich relativ klein.
Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also wie gesagt, Präsident Lula hat natürlich einen wichtigen Schritt gesetzt, als er in die Regierung gekommen ist. Er hat das mit den Bolsa Familia, nennt sich das, Familienunterstützung, hat er hier versucht, wirklich Sozialleistungen ein wenig umzuschichten, Disparitäten abzubauen. Es war sehr gut am Anfang, muss man auch sagen. Das hat Brasilien in die richtige Richtung gebracht. Nach 16 Jahren an der Regierung, an der Macht, ist diese guten Intentionen und Anreize meines Erachtens dann abgedriftet. Und man muss schon sagen, in der Bevölkerung, speziell im Nordosten, wo eigentlich der Armutsanteil sehr hoch ist, gibt es eine große Unterstützung natürlich für die linke Regierung unter Lula und im Süden und in Sao Paulo eher für eine recht angesiedelte Regierung. Hier gibt es große Unterschiede. Wo der richtige Weg ist, muss der goldene Mittelweg sein. Wie gesagt, die Disparitäten sind sehr groß. Deswegen wollte ich auch ein Grund, warum ich aus Brasilien wegziehen wollte. Ich wollte nicht, dass meine Kinder in einer Blase aufwachsen.
Im reichen Ghetto sozusagen.
Mein Abendessen hat 80 Euro gekostet und meine Angestellte, die jeden Tag von 6 Uhr in der Früh bis 5 Uhr bei mir zu Hause gearbeitet hat, Hausangestellte, verdiente 300 Euro. Mhm. Man sieht hier die Unterschiede und das ist natürlich, abgesehen von den Problemen mit der Sicherheit, dass man ein kugelsicheres Familienauto hat und hier ganze Zeit bei den Kindern, aber auch selbst aufpassen muss und auf der Hut sein muss, das sind natürlich auch Themen, die man ansprechen muss. Andererseits, Lula gibt dann oft in den Medien ausgegeben, naja, der arme Straßenhändler muss sich doch auch was zum Essen holen können und das kann er sich dann auch von den Reichen holen. Das hat er ganz öffentlich einmal gesagt, schon Jahre her, aber so etwas ist natürlich das Problem und treibt natürlich dann die Kriminalität auch noch an.
Ich möchte noch zu einem ganz anderen Thema kommen, Freihandelsabkommen Mercosur. Also zum Mercosur-Binnenmarkt gehören neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay und Uruguay und gemeinsam erbringen die 3/4 der südamerikanischen Wirtschaftsleistung und seit 25 Jahren, also lange Zeitraum schon, verhandeln sie mit der EU über ein Freihandelsabkommen eben. Die Widerstände dagegen hierzulande, die kennen wir, also einerseits die ökologischen Bedenken, andererseits der große Widerstand der heimischen Landwirtschaft. Aber was ich mich frage ist, was denken eigentlich die Brasilianer über dieses Thema? Wollen die dieses Abkommen überhaupt noch?
In der breiten Öffentlichkeit, offen gesagt, ist es kein großes Thema. Lula hingegen macht sich eigentlich stark jetzt für das Abkommen, hat gerade zuletzt wieder verlauten lassen. Er geht davon aus, dass heuer noch eine endgültige Einigung zustande kommen sollte und er hofft darauf, dass beim G20-Gipfel im November in Rio die endgültige Einigung verkündet werden kann.
Gut, da müssten ja wir auch wieder zustimmen. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber gut, interessant, dass dort noch ein Interesse besteht. Man könnte ja auch glauben, nach 25 Jahren sagt man, wir haben die Chinesen im Land, darüber haben wir schon gesprochen. Was brauchen wir die Europäer eigentlich noch?
Die Geduld hat, glaube ich, ein bisschen ein Ende. Also wenn jetzt nichts dabei rauskommt oder im nächsten Jahr auch nicht, ich glaube, dann wird direkt das Szenario schlagend werden, dass man sich noch stärker Richtung China orientiert. Also das Szenario ist realistischer.
Eventuell noch ein prekäres, heikles Thema, Europa, Brasilien. Brasilianer haben das sicher nicht positiv aufgenommen, wenn ein französischer Staatspräsident Macron Brasilianer sagt, was sie mit dem Amazonas zu tun haben, ob die jetzt abholzen und landwirtschaftliche Flächen erschließen. Man darf nicht vergessen, vor 800 Jahren war Europa, glaube ich, zu 95% bewaldet. Wir haben das natürlich genutzt, Landwirtschaft gemacht, Städte gebaut, Straßen gebaut und so unseren Wohlstand vorangetrieben. Die Brasilianer, jetzt ist die letztverbliebene große Lunge der Amazonas. Natürlich muss man den beschützen. Nur wenn wir als alte Kolonialmacht oder Kolonialmächte in Lateinamerika Gehör finden wollen, dann kann man das nicht aufoktroyieren. Ich denke mal, dass man hier mit Subventionen arbeiten muss und sagt, okay, bitte, dieser Wald gehört beschützt mit diesen und diesen
die
Maßnahmen.
Die ganze Welt braucht ihn.
Und ja, die ganze Welt braucht ihn und hier sind eine gewisse Anzahl von Milliarden an Unterstützungsgeld. Also hier haben die Brasilianer in meinem Umkreis eher verstimmt regiert.
Ja. Also das haben wir in fast jeder Folge, wenn es um Märkte des globalen Südens geht, in diesem Podcast schon gehört, dass die Handels- und Außenpolitik auf Augenhöhe stattfinden muss und nicht wir Europäer kommen können und sagen können, ihr müsst jetzt unsere Fehler nicht wiederholen, sondern ihr müsst jetzt gleich die Guten sein und unsere Werte schauen so und so und so aus und das wollen wir jetzt bitte eingehalten haben, aber zahlen tun wir dafür nichts.
So ist es.
Und dann kommen vielleicht auch noch arrogant dabei rüber. Das ist eine sehr schwierige Situation, wo man in solchen Ländern einfach nicht weiterkommt, sondern vielleicht die Sache noch schlimmer macht.
So ist es. Dieses Oberlehrerphänomen sehe ich auch. Also das kommt nicht gut an, vor allem dieses Zusatzprotokoll, das jetzt vorgebracht wurde,
richtig,
von den Europäern. Es hat schon zu einiger Verstimmung geführt.
Aber wenn jetzt jemand, trotz aller Probleme, aber wegen dieser großen Chancen, wie Sie es richtig formuliert haben, sagt Brasilien, das interessiert mich, dieser Markt, in welchen Sektoren gibt es denn da Chancen für österreichische Unternehmen? Wo muss man hingehen?
Es wird sehr viel investiert jetzt im Infrastrukturbereich, im Ausbau des Eisenbahnnetzes, in Autobahnen, Häfen, Flughäfen, aber auch in der Umweltinfrastruktur, also Abwasser, Recycling, Alternativenergie. Und das sind eigentlich genau die Stärkefelder der österreichischen Wirtschaft, wo ich glaube, dass wir da wirklich gute Chancen haben.
Ein interessantes Faktum habe ich mir auch noch rausgesucht. 2022 hat sich der Umsatz mit alkoholfreien Getränken auf 200 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Woran liegt das? Red Bull ist offensichtlich ein Riesenexportschlager in Brasilien und alle trinken Red Bull.
In der Tat ein großer Erfolgsschlager. Wir haben schon gehört, mein Kollege hat gesagt, Brasilien ist ein riesiger Markt, eine junge Bevölkerung. Wenn man einmal eine Marke dort etabliert hat, dann kann man damit auch sehr gute Geschäfte machen.
Und da sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Wenn Sie jetzt also auch sich Flügel wachsen lassen wollen, nach Brasilien hinüberfliegen wollen, dort Geschäfte machen wollen, dann bestehen gute Möglichkeiten. Man kann eben die Probleme, die dieses Land auch hat, nutzen und in Chancen umzumünzen. Vielen Dank für diesen Spruch, Herr Schöll. Das ist genau das, was wir in diesem Podcast lernen können. Wie kann man in so Märkte gehen, die durchaus geopolitisch gewisse Herausforderungen haben, aber die man dann nutzen kann? Und es ist eben ein sehr resilientes Volk. Es gibt mit Sao Paulo eine Hauptstadt, die 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, wo man seine Produkte in einem sehr stabilen, ruhigen Markt eigentlich gut testen kann und dann auf ein riesiges Land ausdehnen. Und etwas war auch noch sehr interessant für mich. Sie haben gesagt, das ist ein Volk, das eben auch aufgrund ihrer Probleme und aber auch aufgrund auf der guten Jugend, die sie haben, sehr innovativ ist und einfach neue Produkte sehr schnell annimmt, weil sie sagen, wir haben ja ein Problem, wenn mir wer eine Lösung anbietet, dann nehme ich die sofort an, anders als wir, gesättigt, Industriegesellschaften, die sagen, hat bisher gut funktioniert, wieso sollte ich jetzt auf Self-Storage gehen, ich habe doch noch immer meinen Kellerabteil, da kann ich auch bleiben, haben wir immer so gemacht. Also vielen Dank für diese tollen Insights in diesen spannenden Markt Brasilien, vielen Dank für Ihr Kommen.
Sehr gerne.
Danke fürs Gespräch.
Das war die letzte Folge der Lateinamerika-Staffel. In der nächsten Staffel widmen wir uns der US-Wirtschaft. Wir starten erst nach dem Wahltag, wenn es klar sein sollte, wer die westliche Welt in Zukunft anführen wird, Trump oder Harris. Und natürlich auch, was das für die Weltwirtschaft und Europa bedeutet. Und ich empfehle Ihnen noch einen neuen Podcast aus unserem Haus, Sound of Business. In den ersten beiden Folgen besucht Christoph Hahn die Wiener Konditorin Julia Kilarski, die sich erst im zweiten Bildungsweg für dieses Fach entschieden hat. Und WKÖ-Bildungsexpertin Melina Schneider erklärt uns, bis zu welchem Alter man eigentlich noch in die Lehre gehen kann. Also auch da bitte einmal unbedingt reinhören.